Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Founderflow Podcast. Heute mit dabei Bastian Maibaum von Embersearch. Bastian, hi, herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo an alle.
Bastian, ihr seid ja mit Embersearch im Prinzip die Suchlösung oder das Google für Unternehmen. Also bei euch geht es ja vor allen Dingen darum, Daten schnell und einfach zu finden. Und unser heutiges Thema geht ja eher in so eine andere Richtung, behaupte ich mal. Generative KI, also darüber zu sprechen, was da eigentlich möglich ist, wo vielleicht auch die Grenzen liegen und was auch so deine Erfahrungen sind, auch aus dem Alltag mit mittelständischen Unternehmen und Tipps, die du zu dem Thema hast. Vielleicht schlägst du nochmal ganz kurz die Brücke, was Embersearch eigentlich mit KI zu tun hat und warum wir beide eigentlich heute darüber sprechen.
Gerne, wunderbar. Vielleicht fange ich da so ein bisschen bei unserer Gründungsgeschichte an, weil die hatte da, oder zumindest das, was ich auch selbst erlebt habe, hatte da schon einen großen Einfluss drauf. Ich bin 2020 über den Jahreswechsel auch bei einem mittelständischen Unternehmen gewesen und hatte da die Aufgabe herauszufinden, wo genau welche Informationen liegen im Unternehmen, weil heterogene IT-Infrastruktur, gewachsen über die Jahre, der Klassiker, man probiert eine Information zu finden, klickt sich durch die Systeme und wenn man selbst nicht weiterkommt, fängt man an, die Kollegen um Unterstützung zu bitten, hält die wiederum von der Arbeit ab. Und ich hatte dann auch tatsächlich dort die Aufgabe, mal zu gucken, was kann man denn da machen, was gibt es für andere Lösungen. Hab da nicht wirklich eine gefunden, die mich zufriedengestellt hat, weil eigentlich wollte ich gerne was haben, was so funktioniert wie Google, weil ich wusste, dieses Know-how ist halt im Unternehmen. Und aus dem Privaten, wenn ich eine Info suche, nutze ich halt Google. Hab das nicht gefunden. So, dann bin ich irgendwann wieder zurück nach Aachen gegangen und habe da mit meinen jetzigen Mitgründern über das Thema gesprochen, die auch genau die gleiche Thematik letztendlich in den Unternehmen hatten, wo sie zu dem Zeitpunkt waren. Und die waren alle noch ein bisschen technisch bewanderter als ich. Bedeutet, die wussten auch schon, dass es sogenannte große Transformer-Modelle gibt. Ne? Das sind diese Large Language Models. Heutzutage kennt sie Gott und die Welt, wird vor allen Dingen bei ChatGPT bekannt und das hat dann natürlich auch bei uns nochmal einen richtigen Push ausgelöst. Und wir haben von Anfang an auf große Sprachmodelle gesetzt, diese allerdings ganz anders eingesetzt und nutzen diese, um ja semantische Informationen einfach zu bewerten. Und das ist im Grunde genommen das, was Embersearch mit KI macht, ohne diesen Faktor generierende KI.
Spannend. Und ich sag mal, Berührungspunkte mit KI, hast du jetzt gerade gesagt, hast du beim Embersearch sozusagen gehabt. Hattest du denn sonst darum herum oder darüber hinaus schon Berührungspunkte mit KI gehabt, bevor jetzt diese ganze ChatGPT-Sache so groß geworden ist?
Nein, ich persönlich jetzt nicht. Ist mir nie wirklich untergekommen. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Bauingenieurwesen studiert. Bedeutet, ich bin auch kein Informatiker. Ich bin da reingerutscht in meine Gründung. Und von daher bin ich da wirklich durch meine Mitgründer dann auch das erste Mal draufgekommen. Wir sind zu dritt, Igli und Philipp, sind da auch eher die Techies bei uns und von daher habe ich das Know-how denen zu verdanken.
Ja, spannend. Ja, kann ich nur so auch nur zustimmen. Also mit dem BWL-Studium hast du in der Regel auch nicht wirklich viele Berührungspunkte mit KI, bis jetzt halt ChatGPT so groß geworden ist und auf einmal ist es ganz selbstverständlich gefühlt, mal eben chat.openai einzugeben und mal irgendwas zu fragen. Und das ist ja schon ein richtig großer Wandel, der da, sage ich mal, durch die ganze Wirtschaft, durch die ganze Gesellschaft zieht. Ist das etwas, was du bei deiner täglichen Arbeit auch gemerkt hast? Also dieses Thema Verständnis oder auch Akzeptanz für KI?
Also gibt es zwei Anwendungsfälle. Ich für mich intern und wenn ich es für mich alleine nutze oder wenn wir es halt dem Kunden zur Verfügung stellen. Wir sind aktuell noch nicht so weit, dass wir es dem Kunden letztendlich wirklich zur Verfügung stellen, sind aber dabei, das gerade auch an die ersten Kunden auszurollen. Wir wissen aber schon jetzt, dass es unser Geschäftsmodell natürlich auch entsprechend beeinflussen wird und auch das, wo wir zukünftig mal hinwollen, elementar beeinflussen wird. Bei mir persönlich, naja, da bin ich halt derjenige, der das akzeptieren muss. Ich behaupte mal, ich akzeptiere das für mich schon. Ich nutze das sehr gerne für verschiedenste Anwendungsfälle, habe aber auch gemerkt, dass man sehr schnell an verschiedene Grenzen einfach kommt, wo man dann gucken muss, wie man damit auch umgeht. Da werden wir sicherlich im Lauf der Folge nochmal drauf eingehen.
Ja, also man spricht da ja von diesen Prompts, wenn ich das richtig im Kopf habe, also diesen Befehlen, die man einer KI im Endeffekt gibt. Und so wie ich das für mich so rausgefunden habe, ist das eigentlich die Kunst, oder? Wie würdest du das sehen? Die richtigen Prompts zu stellen.
Genau, das ist die Kunst. Da kann man natürlich verschiedene Tipps und Tricks anwenden. Man kann natürlich auch ChatGPT erstmal fragen, schreib mir einen Prompt, damit du diesen Prompt dann nutzen kannst, um irgendwas zu generieren. Was ich aber auch fest.
Das? Echt? Hast du es schon gemacht? Oder was?
Also, das funktioniert schon ziemlich gut.
Okay, spannend.
Aber ein Prompt ist halt, oder das Ergebnis ist immer nur so gut wie dein Prompt letztendlich. Und du musst schon sehr, sehr spezifisch in dem sein, was du haben willst, damit du auch das entsprechend rausbekommst. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch unsere Webseite überarbeitet und da natürlich auch Texte für generiert mit ChatGPT. Wir haben tatsächlich GPT-4 genutzt. Die Leute, die das mit GPT-3 machen, also GPT-3 und GPT-4 ist ein Riesenunterschied nochmal von aus technischer Sicht. Aber wo es uns extrem viel geholfen hat, ist so diese Struktur hinzukriegen. Ich bin jetzt nicht der klassische Copywriter-Textexperte, aber es hat mir erstmal geholfen, eine Struktur halt hinzukriegen. Dieses Schleifen und die Details da auch reinzukriegen, das, soweit ist die Technik noch nicht, das muss immer noch ich als Mensch machen. Weil wenn ich dem jetzt sage, ja, schreib mir was für Enterprise Search, ich möchte ja letztendlich, dass es unsere DNA dahinter hat und nicht, dass es die DNA hat, die vielleicht auch drei andere Unternehmen sich auf die Webseite tauschen können, dass sie 1:1 kopiert werden kann.
Ja, also ich merke das vor allen Dingen immer, wenn ich in Richtung E-Mails gehe oder sowas, dass das halt dann schon sehr, sehr stumpf ist. Und da ich ja im Vertrieb auch Mails schreibe, die, sage ich mal, ein bisschen mehr kitzeln sollen, wenn man das so sagen kann, ist das halt super schwierig, das dann so wirklich im Detail hinzubekommen. Aber als Grundvoraussetzung, 80-20-Prinzip, kann man da schon richtig gut was ableiten. Jetzt hast du gerade eben kurz gesagt, GPT-3, GPT-4, da passiert ja super viel. Es gibt ja auch noch andere KI-Modelle, irgendwie Harper AI kenne ich jetzt auch noch. Also solche Modelle und KI, die im Prinzip gerade in aller Munde ist, die überall genutzt wird, Bilder generieren, irgendwelche Texte generieren, Stimmen generieren. Was passiert da eigentlich? Vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben, auch aus deiner Perspektive, was der Markt gerade eigentlich so macht.
Ja, also passiert im Moment so viel, dass es wirklich schwierig ist, da mit up-to-date zu bleiben. Und ich glaube, die Jungs, die bei uns wirklich up-to-date sind, das sind auch die, die täglich mit KI entwickeln. Wir sind gerade auch dabei, verschiedene KI-Modelle zu benchmarken, weil du hast natürlich einerseits die großen von einem Google, von einem OpenAI. Du hast Open-Source-Modelle, wo auch im Moment gefühlt täglich welche an den Markt kommen. Und wo du dann natürlich auch gucken musst, was sind die, die entsprechend für deinen Anwendungsfall am besten passen. Und wir haben auch von anderen, oder wir haben jetzt schon verschiedene Modelle auch durchprobiert und teilweise auch gemerkt, für unseren Anwendungsfall sind es nicht die richtigen Modelle, weil sie dann einfach nicht die Ergebnisse liefern, die wir auch erwarten würden. Oder weil sie halt einfach nicht so gut mit anderen Ergebnissen benchmarken. Muss man vielleicht ein bisschen verstehen, worauf probieren wir zu optimieren oder was ist so der Anwendungsfall, den wir haben. Bei uns der Anwendungsfall ist, dass wir wirklich aus verschiedenen unternehmensinternen Informationen entsprechend Texte generieren können. Das bedeutet, die KI muss letztendlich, wir wollen im Grunde um das ChatGPT-Feeling nachbauen, nur dass wir nicht mit dem Know-how aus dem Internet trainiert sind, sondern dass wir mit dem Know-how das System mit dem Know-how aus dem Unternehmen füttern. Müssen das Ganze nochmal DSGVO-konform machen. Aber genau, da gibt es im Moment diverse Modelle optimiert.
Quasi wie so eine Unternehmens-KI dann im Endeffekt. Also wenn man sich das ja vorstellt, dieses ist ja im Endeffekt so ein neuronales Netzwerk dahinter aus Datenpunkten, die sich verbinden. Und diese Datenpunkte befüllt ihr mit den Daten aus dem Unternehmen. Also sozusagen dann, die KI von Centis oder sowas oder die KI von irgendeinem anderen großen Unternehmen. So kann man sich das dann vorstellen?
Indirekt praktisch machen wir es nicht so, weil wenn du ein KI-Modell trainieren willst, ich weiß nicht, ob du dich schon mal damit beschäftigt hast, dann wirst du erstmal wissen, dass das verdammt teuer ist. Ich glaube, jetzt gestern oder vorgestern hat auch irgendein Startup 105 Millionen Dollar eingesammelt hier in Europa. Die wollen auch ein eigenes KI-Modell trainieren. Bedeutet, du kannst ein KI-Modell auf dem Niveau nicht einfach selbst trainieren, weil es einfach extrem teuer ist. Das zweite Problem, was du hast, welche Daten nutzt du zum Training? Wenn du als Unternehmen, entwickelst du dich ja auch immer weiter. Du möchtest jetzt nicht ein KI-Modell trainieren, was auf dem Stand von Mitte Juni 2023 trainiert ist, weil wenn deine Neuheit in 6 Monaten rauskommt und die Vertriebler ihre Learnings machen, dann kannst du das KI-Modell natürlich auch nur das Know-how fragen, was halt letztendlich heute auch vorhanden ist.
Ja,
du willst aber auch das, was du halt in Zukunft hast, letztendlich haben. Und das dritte Problem ist, verschiedene Leute werden natürlich das KI-Modell um Informationen bitten. Und wenn du das auch, ich sag mal, dem Praktikanten zur Verfügung stellst, der Praktikant hat ja ganz andere Zugriffsrechte im Unternehmen, als das der CEO hat. Und der CEO, der will genauso eine qualifizierte Antwort haben, wie das letztendlich der Praktikant haben möchte. Aber die Tiefe an Informationen, die ist eine ganz andere. Und das, was wir im Grunde genommen dann machen, ist, dass wir dem Unternehmen oder dass wir ein generatives KI-Modell nutzen, was einfach allgemeingültig trainiert ist. Und der Trick, den wir letztendlich haben, ist, dass wir unsere unternehmensinterne Suchmaschine nutzen, um dieses interne Know-how vorzufiltern und dann der Software zu sagen oder dem KI-Modell zu sagen, pass auf, das ist der Kontext, das ist die Frage dazu und jetzt such mir aus diesem Kontext die richtigen Antworten daraus. So, und die Leistung von uns oder von der Suchmaschine ist, dass wir die Zugriffsrechte berücksichtigen, dass wir die relevantesten Ergebnisse raussuchen und dass wir dann auch in den, dass wir die ganzen verschiedenen Systeme letztendlich anbinden. Weil die Frage ist ja, wie kommt das generierende Modell an die relevanten Informationen? Und genau, das ist im Grunde genommen das, wie man das letztendlich erklären kann. Wenn man das einmal visuell erklären will, das ist wie, wenn ein Lehrer einem Schüler 10 Bücher gibt und sagt, lies die mal durch und gib mir eine Antwort auf die Frage. Ja.
Mhm. Ja, ja, spannend. Also da im Prinzip dann das Ganze umzusetzen und dann irgendwo auch in die Realität der, der Unternehmen zu bringen. Siehst du das denn in ein paar Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten, ich weiß es nicht, dass das wirklich zum Standard wird? KI in Unternehmen?
Ja, definitiv. Jetzt muss man gucken, wie definiert man KI? Es gibt diverseste KIs, also allein bei der generierenden KI sind ja irgendwie die drei großen Blöcke Text, Audio und Bilder. Und je nach Department werden natürlich andere KIs dann relevant sein. Aber ich gehe schon stark davon aus, dass auch das Thema generierende KI als so eine kleine Art Assistent allgegenwärtig sein wird. Und da gibt es halt einfach so viele Anwendungsfälle. Du hast eben das Thema E-Mail generieren angeschrieben. Ich habe auch am Anfang mal probiert, E-Mails mit ChatGPT schreiben zu lassen, aber die sind halt so generisch, da fühle ich mich persönlich nicht von abgeholt.
Dass, also zum Copy-Pasten reicht es auf jeden Fall nicht.
Eben drum. Und dann musst du halt so lange schleifen, dann kannst du es auch eigentlich direkt selbst schreiben. Bedeutet das, was eigentlich der Use Case dann dahinter ist, wenn du das mit unserem Trick machst, du kannst dem System sagen, schreibe mir eine Vertriebs-E-Mail an den Entwicklungsleiter mit unseren drei USPs. Und im Idealfall hast du ja ein Sales-Playbook, wo schon drin steht, unsere drei USPs sind ABCD und der R&D oder Entwicklungsleiter, der hat diese und jene Eigenschaften, der möchte am liebsten dies und das hören und hat die und die Pain-Points. So, und dass du dass die Software dann in der Lage ist oder Embersearch sucht dann entsprechend die Informationen raus und sagt, okay, wir haben hier in eurem Confluence, in dem Sales Playbook diese Informationen gefunden. Aus den letzten 5 Akquise-E-Mails, die ihr geschrieben habt, wissen wir, dass ihr halt gerne diese und jene Formulierung verwendet oder vielleicht noch den und den Link da reinhaut. Und wenn man das Ganze dann zusammenschmeißt und kombiniert, dann kommt halt diese E-Mail erstmal raus.
Also ist quasi wie so ein Kochen im Endeffekt. Du nimmst einen großen Topf und dann ziehst du dir aus dem Unternehmen die ganzen Zutaten, schmeißt die zusammen und hast dann im Endeffekt, wenn man so möchte, einen Thermomix, der dann das Ganze für dich dann verarbeitet und dir dein fertiges Essen rausbringt.
Genau, das ist die Zielvorstellung, wo wir drauf hinarbeiten. Und die Kunst ist dann natürlich auch an die ganzen entsprechenden Daten dranzukommen, an die relevantesten Daten rauszufinden, weil unterm Strich, es geht halt um die Daten und
da gibt's sind wir in Deutschland auf jeden Fall.
Ja, und es gibt ja das schöne Sprichwort, shit in, shit out. Also wenn du ein System mit schlechten Daten fütterst, kriegst du auch schlechte Ergebnisse. Ist genauso, ist genauso wie bei einem Prompt. Ne? Wenn du einen schlechten Prompt hast, kriegst du auch ein schlechtes Ergebnis. Wenn du einen guten Prompt hast, kriegst du ein gutes Ergebnis.
Ja, aber wir haben ja jetzt gelernt, einfach ChatGPT fragen, wie man den Prompt schreibt. Und dann hast du ja im Endeffekt schon mal eine bessere Grundvoraussetzung auf jeden Fall, das Ergebnis zu bekommen, was du dir vorstellst.
Ganz genau.
Ja, stark. Nee, finde ich super. Also es ist vieles möglich. Ich denke, in der Zukunft, ich meine, klar, die Frage war natürlich auch so ein bisschen in Richtung Copilot schon gedacht, was ja von Microsoft angekündigt wurde, was ja auch irgendwo kommen wird, wahrscheinlich irgendwann Ende diesen Jahres. Und was dann natürlich mit Office und Co. direkt oder Microsoft 365 dann entsprechend ausgerollt wird in die ganze Welt. Siehst du da eigentlich irgendwelche Themen, wenn auf einmal, ich meine, jetzt gerade ist es ja schon super viele Daten und super viele Prompts, die jeden Tag in ChatGPT drin explodieren sozusagen. Wenn das jetzt noch mit Microsoft erweitert wird, die das noch größer fahren, wo geht das hin? Also was sind so deine Gedanken?
Also einerseits ist es für uns natürlich eine Challenge, die uns motiviert, auch technisch immer weiter zu entwickeln und auch am Zahn der Zeit zu bleiben. Andererseits, ja, wenn du im Moment Chip-Hersteller bist oder Server, insbesondere GPUs herstellst, dann hast du natürlich auch gute Zeiten. Wo es letztendlich hingeht, das ist schwierig zu sagen aktuell, weil natürlich viele Leute merken jetzt auch gerade, die KI, die ist noch nicht so weit, wie man es gerne hätte. Und es gibt halt hier und da schon diese Use Cases, wo es super viel Sinn macht. Aber es ist, und die, also die Technologie, die ist da, aber die Anwendungsfälle, die sind halt noch nicht durchoptimiert, die sind noch nicht so stark entwickelt. Und das ist auch das,
Die Anwendungsfälle in den Unternehmen, meinst du?
Genau, damit du es wirklich in der Breite halt einsetzen kannst. Weil klar, heutzutage, das kann ein Copywriter, der kann das schon ziemlich gut einsetzen, um seine Texte generieren zu lassen. Der wird dir aber auch am Ende des Tages sagen, so diese Competitive Edge, die kommt aktuell doch noch aus dem Verstand des Menschen. Und du kannst es halt unfassbar gut nutzen, um diese Grundlagenthemen erstmal zu machen. Aber in der Spitze ist es halt aktuell noch nicht so. Genau, und das ist das, wo wir denken, wo wir noch Anwendungsfälle deutlich stärker entwickeln müssen. Das machen wir auch gerade mit unseren Kunden, wo wir auch sagen, okay, wir stellen euch das einfach mal zur Verfügung. Wir wollen auch ganz bewusst euer Feedback haben, damit wir halt auch gucken können, wie können wir das für euch entsprechend einsetzen und was sind auch die Mehrwerte. Und klar, es gibt Leute, die sagen auch, ja, Thema generative KI, das ist für mich Hexenzeug, da möchte ich nichts mit zu tun haben, da sind sie nicht weit genug für, das wollen sie halt vielleicht auch gar nicht mehr in ihrer beruflichen Karriere machen. Aber es gibt halt auch genau die Leute, die sagen, okay, wir müssen da jetzt halt mal unsere Erfahrungen sammeln. Und oftmals geht es ja auch darum, Erfahrungen zu sammeln und dann zu wissen, okay, wie können wir halt hier vielleicht auch wieder eine Competitive Edge, einen Vorteil gegenüber unserem Mitbewerber letztendlich bekommen.
Und ich meine, generell in Unternehmen stelle ich mir das halt echt immer auch, was die Einführung eingeht, also so ein System dann wirklich auch ans Laufen zu bekommen und irgendwo an die Köpfe zu bringen, dass der erste Griff sozusagen in Richtung KI geht, zu sagen, bevor ich mir jetzt die Mühe mache, das alles selber runterzuschreiben, frage ich einfach kurz die KI. Das ist für uns unter Umständen im täglichen Doing schon so ein bisschen drin. Für viele, du hast es ja gerade kurz angesprochen, viele, die dann auch sagen, ah, will ich gar nichts mit zu tun haben, organisatorisch stellt das Unternehmen ja auch vor eine große Herausforderung, so etwas überhaupt erst ans Laufen zu bekommen. Oder wie siehst du das?
Ja, Thema Change Management ist sicherlich mit eines der größten Themen. Und was wir eigentlich festgestellt haben, du musst diesen Leuten den Aha-Effekt geben. Die müssen halt einmal verstehen so, wo kann ich mir auch die Zeit einsparen, wo kann ich mir das Leben halt viel, viel einfacher machen? Weil die meisten Leute, oder zumindest jetzt in meinem Umfeld, die freuen sich ja auch, wenn sie wirklich Mehrwert schaffen können. Die haben ja keine Lust auf diese sich wiederholenden Aufgaben, diese Grundlagenarbeit. Ne? Die wollen ja nicht, ich sag mal, bei uns was jetzt eine Webseite von Grund auf neu konzipieren, sondern die wollen ja dann lieber ihre Zeit, die sie haben, nutzen, um das Wording, das Copywriting, was da drauf ist, zu optimieren und dann die Conversion und whatever zu erhöhen.
Mhm. Ja. Absolut. Ich habe letztens nur irgend so einen Prompt mal gesehen. Man kann auch das ChatGPT fragen, irgendwas SEO-optimiert oder sowas zu schreiben. Fand ich eigentlich auch ganz smart, weil das so wieder zeigt, dass es ja doch nochmal eine Ecke weiter gedacht ist. Also nicht schreib mir den Text, sondern schreib mir den Text SEO-optimiert nach diesen und diesen Stichwörtern oder sowas.
Ja.
Zeigt ja auch, was für Möglichkeiten im Prinzip dahinter stecken. Und klar, das ist natürlich auch ein Thema, wo man schauen muss, dass man diese Grundlagenarbeit, und das ist ehrlich gesagt auch das, was ich sehe, dass diese Grundlagenarbeit irgendwann komplett von der KI im besten Fall erledigt wird mit einem Prompt, den man einfach sich irgendwie mal überlegt hat und der dann halt einfach x-mal funktioniert. Und dann sich im Prinzip der Fokus unserer täglichen Arbeit viel mehr darauf richtet, dieses 20%-Ding zu adressieren und uns darauf zu konzentrieren, weil die 80% eben von der KI gemacht werden. Was denkst du gesellschaftlich, wirtschaftlich, wo uns das hinkatapultieren kann?
Also ich glaube, es wird sicherlich ein gewisser Teil der Leute, die haben keinen Bock auf die digitale Transformation und auch dieser Schritt, der jetzt halt kommt, weil er einfach auch so gewaltig ist und die man auf dem Weg verlieren wird. Und das haben wir auch schon bei ein, zwei Kunden mitbekommen, die jetzt nicht wegen unserer Lösung, aber die halt generell einfach gesagt haben, okay, dieses Unternehmen hat sich in den letzten 3 bis 5 Jahren so stark transformiert. Das ist nicht mehr das Unternehmen, wo ich drin arbeiten möchte und wie ich jetzt auch noch arbeiten möchte. Und wo sie dann aber auch, wie wir es gehört haben, im Guten auseinandergegangen sind letztendlich. Und das wird es natürlich öfters geben. Ich kann auch nachvollziehen, wenn Leute da einen gewissen Respekt vorhaben, was letztendlich passieren wird. Weil klar, wenn du die Systeme nicht für dich einsetzt, dann arbeiten sie halt gegen dich und gucken, dass du halt deinen Job verlierst. Da bin ich schon ziemlich überzeugt von. Das wird nicht in jedem Job so sein. Also ich glaube zum Beispiel die Vertriebler, ja, du kannst je nach Produkt einen gewissen Grad über die Website automatisieren, aber du wirst halt am Ende des Tages immer noch diese Mensch-zu-Mensch-Geschichte haben, wo auch die Menschen miteinander interagieren und wo die Leute halt sagen, ich kaufe von dir, weil ich dir persönlich vertraue und weil ich dich halt mag. Das wird jetzt eine KI nicht übernehmen und genauso gut wird es halt auch andere Bereiche im Unternehmen geben, auch HR, Culture, da sehe ich auch nicht, dass der Job per se in Gefahr ist. Aber er wird sich natürlich verändern.
Auf jeden Fall. Also ich meine, gerade in Richtung Sales gesprochen, also dieser Verkaufsprozess im Endeffekt, der ja von einer Stelle anfängt, irgendwann wieder aufhört, da gibt es ja immer wieder gewisse Punkte, wo du sagen könntest, okay, an der Stelle kann eine KI unterstützen, aber das ist wirklich am Ende dieser Austausch, der da zählt. Du hast gerade HR noch mit angesprochen. Diese ganzen Themen, wo es halt eben nicht nur um Daten geht, wo es halt sich nicht nur virtuell in Anführungszeichen abspielt, sondern wo halt am Ende zwei Menschen miteinander interagieren, da ist es meines Erachtens nach ebenfalls nicht ganz so kritisch. Die Frage ist halt, wie sieht diese Veränderung im Endeffekt aus? Ne? Du hast ja gerade auch gesagt, der Job wird sich verändern. In welche Richtung denn? Was genau wird es denn sein, was da passiert? Siehst du da denn jetzt schon irgendwelche Tendenzen, vielleicht auch bei dir im Sales-Alltag?
Also du wirst natürlich eine entsprechende Automatisierung da reinkriegen. Du bist halt als Person viel, viel spitzer und, oder wie formuliere ich das am besten, du bist viel, viel spezifischer in dem Know-how, was du hast, bedeutet, dieses Thema Generalisten, die wird es natürlich schon auch noch geben müssen. Aber wenn ich mir angucke, was für ein Know-how du alleine heute schon brauchst, um Marketing zu machen, so wir probieren bei uns im Moment die Buyer-Journey auch digital entsprechend von Stage No Awareness bis Closing komplett digital abzubilden. Und dann auch an den richtigen Punkten wieder die Nadelstiche zu setzen, vielleicht nochmal mit hier einer Ad, hier nochmal ein White Paper zur Verfügung stellen. Da musst du schon so spezifisch und so gut für sein, dass das auch, wenn du halt in Zukunft da unterwegs bist, das glaube ich halt noch stärker werden muss, weil diese allgemein generellen Themen, da glaube ich schon, dass das eine KI zu einem großen Grad übernehmen kann.
Ja, definitiv. Also ich sag mal so, wir haben im Prinzip große Möglichkeiten, die da sind. Wir haben aber auch große, ich sag mal, Herausforderungen oder auch Risiken, die das Ganze ja mit sich bringt. Und wir sind jetzt gerade im Prinzip ja in dieser Transformationsphase zwischen was ist KI und KI ist mein täglich Brot, so nach dem Motto, ich benutze das jeden Tag. Und auf diesem Weg dazwischen gibt es natürlich jede Menge Dinge, die verloren gehen, neue Sachen, die aber auch hinzukommen können. Also eine KI
und
kann
Leute,
ja auch
die auch Schabernack treiben, ne? Gibt viele Leute, die das generierende KI zum Beispiel einfach für ihre Zwecke missbrauchen wollen.
Okay. Also ist mir ganz neu. Was genau meinst du?
Also du kannst ja falsche Informationen einfach zur falschen Zeit streuen. Es steht jetzt wieder Wahlkampf in Amerika an. Ich weiß nicht, ob du das vor, ich glaube, 1,5 Monaten mitbekommen hast. Da gab es ja auch dieses Bild von Midjourney, wo Trump abgeführt wurde von der Polizei. Auf dem Bild sah das ziemlich brutal aus. Aber es war halt auch ein durch KI generiertes Bild. So, und wenn du sowas noch mal kurz vorm Wahlkampf natürlich streust und sagst hier, der Präsident wurde jetzt abgeführt, dann kannst du halt noch eine Stimme faken und sagen, du hast hier ein Telefonat, was mitgeschnitten wurde. Okay. Wo dann halt Thema, ja, wo halt gesagt wird, der hat irgendwelche Steueraffären oder was auch immer. Da gibt's andere, die sind da kreativer als ich. Was veröffentlichen und dann halt nochmal so eine richtige Kampagne gegeneinander fahren. Das hat halt auch Risiken, die wir als Gesellschaft haben. Oder du kannst, im Moment hat der Prigozhin da seine Twitter-Army oder seine Trollfabriken in Russland sitzen. Zukünftig wird das wahrscheinlich automatisiert über KI sein und die KI wird wahrscheinlich schon, bevor wir es wissen, Trends in der öffentlichen Meinung erkennen und dann in der Lage sein, eine KI entsprechend zu beeinflussen. Von daher, da werden wir halt auch schauen müssen als Gesellschaft, wie kriegen wir das Ganze gemanagt. Aber ich glaube, wir dürfen nicht aufhören, die KI jetzt mit der Weiterentwicklung von KI aufzuhören. Weil wenn wir das machen, es wird ja immer wen, der weiterentwickelt, dann werden wir die ja nicht mehr einholen als die Guten.
Ja, absolut. Also im Prinzip da diese Competitive Edge so zu behalten und da auch irgendwo nah dran zu sein an dem, was irgendwo in Asien passiert, was in Amerika passiert, was in Russland passiert oder sonstigen Teilen der Welt. Aber krass, habe ich noch gar nicht so krass drüber nachgedacht, aber stimmt schon. Also alleine diese hyperrealistischen Fotos, die inzwischen dann generiert werden können, das Ausmaß ist einem ja kaum bewusst am Ende des Tages. Vor allen Dingen, weil für den, ich nenne es mal Otto-Normalverbraucher, ja jetzt auch nicht jede KI zur Verfügung steht. Also da ist ja nochmal ein Riesengap zwischen, was können eigentlich Unternehmen oder große Institutionen mit KI anfangen und was kann der kleine Mann, die kleine Frau mit KI anfangen, oder?
Na, ich glaube nicht, dass der Gap so groß ist. Also du kannst für 5 bis 10 Euro im Monat kannst du dir halt Bilder und Texte generieren lassen und auch Audio-Files. Da brauchst du nicht mehr die großen Server für. Das ist halt mittlerweile für alle Leute steht es zur Verfügung. So, und es geht halt auch so weit, dass man hinterher nicht mehr so wirklich glaubt, was man im Internet sieht. Mhm. Du bist jetzt Podcaster. Ich glaube, Gemischtes Hack war das, wo Felix Lobrecht und Tommy Schmidt ihren Podcast, glaube ich, haben, ne? Die hatten in einem ihrer Podcasts erzählt, dass sie ans Kanzleramt eine Anfrage geschickt haben, ob der Kanzler mal ein Grußwort an das Gemischte Hack macht, an den Podcast, an die Zuhörer. Hat er letztendlich auch gemacht. Es gibt wohl dieses Video. Und sie haben gesagt, es wäre ein echtes Video. Aber ich muss sagen, ich habe mich nicht tiefer eingelesen. Keine Ahnung, ob es auch irgendwo was gibt. Sie behaupten, es wäre echt. Ich glaube bis heute nicht dran, ob es oder ich weiß halt bis heute nicht, ob es echt ist oder nicht. Für mich ist das so ein Mysterium, wo ich jetzt auch keine Energie rein verschwende, aber weil es jetzt doch irgendwo belanglos ist. Aber das sind halt so die kleinen Dinge, wo das halt anfängt, weil nimmt sich jetzt der Kanzler wirklich Zeit, um die Zuhörer von einem Podcast zu begrüßen oder den Grußwort zu schicken. Andererseits kann das natürlich auch eine PR-Strategie sein, dass er es halt wirklich macht und so nochmal bei jungen Zuhörern anders ankommen will. Aber das ist so zum Beispiel ein Ding, wo ich dir jetzt keine Antwort sagen kann, ist es halt
fake oder nicht? Ja, es ist dieses Thema Deepfakes und auch die Frage, ne, wie richtet sich das auch einfach in der medialen Nachrichtenerstattung? Also es muss ja nicht mal jetzt der Wahlkampf sein oder irgendwas, was jetzt direkt super krasse Auswirkungen hat. Es können ja auch Kleinigkeiten sein. Ne? Sagen wir einfach mal irgendwie, irgendwer streut, dass in Aachen irgendwas rumläuft oder so und kann das hier gefühlt mit Videos, mit Bildern beweisen und du fragst dich, okay, und stimmt das jetzt, stimmt das nicht? Aber in erster Instanz gehst du ja erstmal in Deckung und das ist ja nochmal ein ganz anderes Wirken sozusagen, was wir ja bisher aber auch schon hatten. Ne? Deepfakes gibt es ja immer, also gibt es ja schon seit x Jahren, nur die werden jetzt einfach so gut, dass man es quasi nicht mehr unterscheiden kann.
Genau, und das ist, wo wir halt auch als Gesellschaft gucken müssen, dass wir die KI einerseits gut einsetzen, dass wir schon irgendwo Leitplanken haben, in denen man sich bewegt, wenn man KI entwickelt. Da wurde jetzt auch der AI Act auf den Weg gebracht oder da sind sie gerade dabei, was zu entwickeln in der EU.
Tatsache?
Ach, okay, Tatsache. Krass. Genau, wir sind mit AmberSearch auch Mitglied des KI-Verbands. Das heißt, wir kriegen das auch immer mit, was da gerade für Positionspapiere und so weiter platziert werden, weil halt auch wir sagen, wenn man mit KI entsprechend arbeitet, dann muss man da verantwortungsvoll mit umgehen. Wir sind jetzt nicht in einem Bereich, wo wir das einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wo so viel Schabernack getrieben wird, sondern wo man es letztendlich halt wirklich positiv, sinnvoll und mehrwertbringend einsetzt und nicht, wo wir es für eigene Zwecke missbrauchen.
Was denkst du denn, auch mal so jetzt nochmal in die Richtung gedacht, große Themen, die uns einfach beschäftigen, keine Ahnung, der Klimawandel oder sowas. Also große gesellschaftliche Herausforderungen, vor denen wir stehen. Denkst du, KI wird das möglich machen, so etwas? Also ich meine, Klimawandel, brauchen wir nicht drüber reden, da sind wir inzwischen schon über diesen Punkt hinaus, wo man jetzt einfach sagen könnte, okay, wir drehen wieder um. Es geht jetzt im Endeffekt ja nur noch darum, zu minimieren. Siehst du KI da eine Schlüsselrolle einnehmen?
Es kommt letztendlich auf den Anwendungsfall an. Ich bin kein Experte für Klima, Nachhaltigkeit und was technisch da auch möglich ist, wie man es am besten einsetzen kann. Fakt ist, die KI generiert erstmal per se keine Schadstoff oder keine schädlichen Stoffe für die Umwelt. Indirekt tut sie das natürlich schon durch die Server, die laufen müssen, damit es trainiert werden, der Strom, der erzeugt werden muss und der Strom, der dann vielleicht auch nicht für andere Dinge verwendet werden kann. Unterm Strich gibt es, glaube ich, größere Treiber, aber wir können künstliche Intelligenz schon richtig anwenden, um ja, zu gucken, wo gibt's noch Optimierungszeiträume, ja, um Modelle zu optimieren. Genau. Das muss nicht generierende KI sein, ne? Aber wirklich diese großen Wettermodelle, ich bin sicher, da wird auch schon extrem viel KI halt hinterlaufen. Mhm. Und dann auch verschiedene Modellrechnungen zu machen, zu gucken, so, wenn wir jetzt an dieser und jener Stellschraube drehen, wie wird sich alles Mögliche verändern? Also da wird KI schon auch einen Einfluss haben, ja, und uns helfen. Aber ich glaube, der größere und gefährlichere Einfluss ist tatsächlich der, den wir auf Social Media haben, wenn es um gesellschaftliche Spaltung und so weiter geht. Mhm. Wo ich dir ehrlicherweise auch noch keine echte Antwort geben kann. Aber wo wir, glaube ich, als Gesellschaft schon noch Challenges haben, nenne ich es mal.
Definitiv. Ich finde es mega spannend und ich muss sagen, ich bin auch echt gespannt, wo das in den nächsten Jahren sich alles hinentwickelt. Ich bin bei solchen Themen immer eher vorsichtig, würde ich sagen. Also ich hole mir jetzt nicht an allen Stellen direkt alles, was neu gibt und probiere alles aus und keine Ahnung was. Aber ich merke jetzt langsam schon, dass vor allen Dingen ChatGPT durch diese Verfügbarkeit einfach Alltagsgegenstand geworden ist, wie eben halt eine Google-Suche, so nach dem Motto. Und das zeugt natürlich auch schon davon, dass man sich in einer gewissen Art und Weise ja irgendwo damit auch identifizieren kann, Nutzer von eben so einem System zu sein. Und beispielsweise ein Arbeitskollege von mir, der schreibt immer, hey Chatty, und sagt immer danke und bitte, so nach dem Motto. Und da lachen wir halt immer viel drüber, aber der sagt dann immer danach, ja, aber wenn die KI uns irgendwann übernimmt, dann wissen sie, wer sich hier fair und ordentlich verhalten hat, so nach dem Motto. Und das ist wirklich dieses beidseitige Schwert, wo, glaube ich, auch viele von euch da draußen, die jetzt gerade zuhören, sich wahrscheinlich denken, sehe ich ähnlich, wir haben die positiven Aspekte, wir haben die negativen Aspekte, und es ist auch nicht das Ziel der heutigen Folge, da jetzt eine Antwort drauf zu liefern. Vielmehr war es das Ziel, euch einen kleinen Einblick zu geben, auch in die Gedankenwelt, die du hast, mit dem Hintergrund, den ihr bei AmberSearch halt eben habt mit KI, und einfach mal so ein bisschen anzuregen, zum Nachdenken, zum Ideen haben und zum Ausprobieren vielleicht auch. Bastian, auf jeden Fall geiles Ding, dass du hier warst, dass wir ein bisschen drüber geschnackt haben, was so alles möglich ist. Hast du zum Abschluss der Folge noch was, wo du den Zuhörern gerne noch was mitgeben würdest?
Gerne, also wir haben jetzt ja natürlich auch ein bisschen über die Challenges, ich würde es jetzt nicht negativ, aber über die Challenges gesprochen, die eine KI oder eine generierende KI mit sich bringt. Das ist was man im Kopf haben sollte, aber davon darf man sich natürlich nicht runterziehen lassen, so unterm Strich. Man muss sich auf die positiven Dinge fokussieren und auch gucken, dass die positiven Dinge funktionieren, und auch die weiterentwickeln und da halt selbst gucken, wie kann ich das selbst auch für mich nutzen, um weiterzukommen. So, das kann zum Beispiel auch sein, dass du, wenn du dich irgendwo bewerben willst, einfach mal die Stellenausschreibung nimmst und sagst, schreib mir ein Anschreiben auf diese Stelle. So, brauchst auch kein Anschreiben mehr schreiben. Gibt ja immer noch welche, die wollen heutzutage ein Anschreiben haben, oder du hast eben das Thema Blogs genannt. Was ich zum Beispiel auch mache, lass mir den Text grob oder vorstrukturieren, dann schleife ich den nochmal und dann sage ich so, gib mir 10 verschiedene SEO-optimierte Überschriften basierend zu diesem Text, und dann füge ich einfach den ganzen Text da ein. Also da muss jeder auch selbst gucken, was für einen die richtigen Anwendungsfälle sind, wo er diese Technologie auch für sich verwenden kann, um für sich selbst halt die Mehrwerte letztendlich zu generieren. Also man sollte es eher als Chance sehen, nicht als Gefahr. Und ich glaube, mit den Worten hoffe ich, dass jeder ein bisschen was zum Denken hat.
Auf jeden Fall, das bestimmt. Und in diesem Sinne, an euch da draußen, die bis zum Ende dran geblieben sind, vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom Founderflow Podcast. Bis dahin wünschen wir euch viel Erfolg bei was auch immer ihr gerade tut, und macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.